Als nächstes wird bei mir Andrea Petkovic Platz nehmen, die Ihnen allen sicherlich als Weltklasse-Tennisspielerin ein Begriff ist und als solche zahlreiche Turniersiege im Einzel und auch Doppel gewonnen hat, außerdem zweimal deutsche Meisterin wurde und sich nun dem Leben nach dem Profisport stellt. Sie schreibt Bücher. Das erste, was erschienen ist, heißt Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, erschien 2022 und jetzt gibt's das neue, also zweite Buch von ihr mit Titel Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Dazu heißen wir Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Rasten Sie aus, hier ist Andrea Petkovic. Mann. Nee, der ist super. Genau den. So.
Okay, sehr gut.
Hallo. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu dolle gestresst. Dein Zeitplan war total eng. Das war hoffentlich alles machbar. Ich freue mich sehr, dass du es rechtzeitig geschafft hast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, es war ein bisschen eng getaktet, aber es ist alles sehr gut gelaufen. Ich kann mich nicht beschweren. Entschuldigung. Das Einzige, was nicht gut gelaufen ist, ist, dass ich dieses Studio erstmal nicht gefunden habe.
Ja, wir haben uns ein bisschen in der einen Ecke vom Bikini versteckt irgendwie. Aber wir sind ja hier beisammen und mehr kann man ja nicht haben wollen. Okay. Offensichtlich haben ja Bücher wohl schon länger eine Rolle in deinem Leben gespielt. War dir zumindest immer klar, nach dem Sport könnte ein Leben als Autorin kommen? Du hast ja vielleicht so ein bisschen mit Kolumnen und Co. da schon drauf hingearbeitet oder hat sich das eher alles so zufällig ergeben?
Ich glaube, es hat sich eher zufällig ergeben, würde ich sagen. Schreiben war schon immer Teil meines Lebens. Also als ich noch Tennis gespielt habe, du hast eben so schön mich als Tennisspielerin vorgestellt. Müsste wahrscheinlich eher Ex-Tennisspielerin heißen.
Oh, nein, komm. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du gar keinen Schläger mehr in der Hand hast.
Doch, das stimmt. Ich spiele noch Siehst sehr du? Gerne. Ich versuche noch einmal die Woche zu spielen. Ich spiele auch noch sehr gerne. Aber genau, ja, es war nicht ganz klar. Ich hatte schon ein paar zweite Standbeine mir vorbereitet. Ich arbeite als Tennisexpertin im US-Fernsehen auch. Also ich hatte so ein paar Sachen schon vorbereitet. Und dass es dann das Schreiben vor allem ist, hätte ich nicht gedacht. Aber es hat mich auch nicht ganz überrascht. Also irgendwo dazwischen vielleicht.
Du hast unter anderem direkt nach dem Ausbruch von Corona im März 2020, glaube ich, einen Online-Buchclub mit Namen Racket Book Club gegründet. Ist Racket nicht der Ausdruck für Schläger?
Genau, ja, wir hatten auch das erste Buch, das wir gelesen haben, war ein Buch über Tennis. Danach sind wir auch in andere Gefilde ausgeweitet und dann habe ich wieder angefangen, Tennis zu spielen und mein Buchclub für immer vergessen. Aber jetzt, da ich nicht mehr spiele, vielleicht werde ich ihn nochmal aufleben lassen.
Okay, von dir kann man allenthalben hören und nachlesen, dass du auf allen Wegen zum Training und zu Wettkämpfen immer ein Buch dabei gehabt hast. Teilweise auch richtige Wälzer. Ist das heute noch so? Liest du immer noch in der Taktung oder war das einfach mit Tennis, Training, Wettkampf, viel Reisen und so besser vereinbar?
Also ich glaube, es hatte viel damit zu tun in der Ära, in der ich angefangen habe, Tennis zu spielen. Das war vor Handy, vor Computer. Fernsehen gab es meistens, Lokalfernsehen. Als Tennisspielerin reist man unheimlich viel um die Welt und sitzt dann oft in Hotels herum alleine und guckt dann lokales Fernsehen, was ich meistens nicht verstanden habe. Deswegen war es am Anfang eine Notwendigkeit, Bücher dabei zu haben, um mich zu unterhalten. Das waren dann die ganzen Stephen King Bücher am Anfang und irgendwann wurde es auch ein bisschen komplexere Literatur, sagen wir mal so. Und jetzt ist es immer noch Teil meines Seins, anders. Jetzt lese ich viel mehr auch aufs Handwerk bedacht, weil ich selbst schreibe, versuche mir ein bisschen was abzugucken von den großen Meistern und Meisterinnen und nehme es, wie ich früher trainiert habe für meine Matches, nehme ich Lesen jetzt auch als Training für meine Texte.
Man könnte sagen, dieses Wettkampfding muss man schon haben, ne? Bei deinen unterschiedlichen Berufen. Also es gibt nichts, wo du nicht in irgendeiner Form einen Ehrgeiz hast, es richtig gut zu machen. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung dafür, als Profisportlerin so weit zu kommen, wie du gekommen bist? Oder siehst du es anders?
Nee, ich sehe das ganz genauso wie du. Das Schöne in meinem jetzigen Leben ist, dass der einzige Ehrgeiz, den ich habe, ist, besser zu sein als meine vorherige Version. Also ich glaube, dass mein zweites Buch besser ist als mein erstes. Ich hoffe, dass mein drittes Buch besser ist als mein zweites und so weiter. Und wenn ich irgendwann die Qualität nicht mehr heben kann, dann muss ich aufhören, so wie ich jetzt aufgehört habe und es Zeit war, sich aus dem Staub zu machen. Im Tennis ist es ein bisschen anders. Da haben wir jeden Montag kommt die Weltrangliste raus und wir sehen immer die Frauen, die vor einem stehen und die Frauen, die hinter einem stehen, die einem den kalten Atem in den Nacken blasen und da hat man eben diese Konkurrenz direkt mit einer Gegnerin und einer anderen Frau und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so und dafür bin ich sehr dankbar, muss ich sagen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das das Leben natürlich gravierend verändert. Und habe mich heute gefragt, wie klar bist du in der Lage, solche Sprungbrettpunkte im Leben zu erkennen? Also war das so, dass du vorher schon wusstest, wenn das und das und das passiert, dann muss ich mal übers Aufhören nachdenken? Oder hast du in einem bestimmten Moment gecheckt, genau jetzt, aufgrund dessen, was aktuell passiert ist oder in letzter Zeit erst, jetzt wird's Zeit?
Es war eine Kombination aus beidem. Also ich habe gemerkt, in dem Jahr, in dem ich dann aufgehört habe, das war 2022, vor 1,5 Jahren ungefähr, habe ich gemerkt, dass, also man wird ja langsam älter, zumindest als Sportlerin langsam älter und dann auf einmal, und so war es bei mir auch, ich habe gemerkt, meine Regenerationsprozesse werden langsamer und auf einmal in diesem Jahr kam ich gar nicht mehr zu Potte. Also immer, wenn ich ein bisschen härter trainiert habe, ist mein Immunsystem kollabiert oder ich habe mich verletzt. Und irgendwann bei der x-ten Verletzung bin ich vom Platz gegangen. Ich musste das Match aufgeben. Das war gar nicht so weit weg von hier in Hamburg. Und ich bin in die Umkleide, habe mich hingesetzt und in dem Moment wusste ich, es ist Zeit, sich aus dem Staub zu machen.
Ja, okay. Was dann ja einen schönen Titel und auch einen naheliegenden für das neue Buch vorgegeben hat. Was würdest du sagen? Bist du inzwischen, fühlst du dich mehr als Autorin oder mehr als Ex-Sportlerin, als Ex-Profisportlerin?
Ich erwische mich ganz oft dabei, wenn du und ich uns jetzt in einer Bar kennenlernen würden, in einer Hotelbar, und du würdest mich fragen, Andrea, was machst du so? Ich erwische mich ganz oft, dass ich automatisch sage, ich spiele Tennis und alle dann so einen Glanz in die Augen bekommen. Wow, eine Leistungssportlerin an der Bar. Und dann muss ich immer so, stopp.
Ach so, wegen des Klischees, dass du ja garantiert nur bestimmte Dinge essen darfst und auf keinen Fall in der Bar rumlungern und einen Drink nehmen.
Okay. Einerseits das und andererseits muss ich mich auch stoppen, weil ich natürlich nicht mehr Tennis spiele. Aber der Automatismus ist noch drinne und er nimmt immer mehr ab. Aber ich glaube, in meinem Kopf bin ich doch noch eine Tennisspielerin.
Okay. Du hast vorhin gesagt, ein bisschen spielst du noch. Wie oft schaffst du es? Gibt es so eine Regelmäßigkeit? Einmal die Woche oder seltener öfter? Und wie fühlt sich das denn heute an mit so einem Schläger in der Hand?
Also ich spiele gar keine Punkte mehr. Ich spiele nur noch zum Spaß, für den Rhythmus, um mich zu bewegen, um anzuschwitzen. Und wenn ich zu Hause bin, versuche ich einmal die Woche zu spielen. Wenn es dann, wenn ich unterwegs bin, so wie jetzt hier, dann weniger. Aber ich versuche, mich schon fit zu halten. Ich arbeite auch als Mentorin mit jungen Talenten zusammen und die teste ich ganz gerne mal selbst noch. Und da ist es ganz gut, wenn man noch so eine kleine Oberhand hat, damit die den Respekt vor dir bewahren. Deswegen trainiere ich heimlich.
Okay, mal gucken, ob wir das in der zweiten Runde vertieft kriegen oder noch die vielen anderen Dinge ansprechen, die du sonst noch so treibst. Auf alle Fälle gibt es Never Coming Back für sie. Das ist ein Song von Alan Braxe zusammen mit Annie. Und dann geht's weiter mit Andrea Petkovic hier für sie live aus dem Bikini. Bis gleich. Zurück zu meiner Gesprächspartnerin Andrea Petkovic, Ex-Profisportlerin, spielt noch immer Tennis, aber schreibt jetzt eben auch Bücher. Ihr neues, zweites heißt Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Und das war Anlass, sie einzuladen. Und wir müssen einfach irgendwie mal gucken. Das Buch handelt, wie sie selber schon gesagt hat, von diesem Sprungbrettmoment, von diesem Leben jenseits und dann einfach auch nach der Karriere als Profi-Tennisspielerin. Und ich stelle mir vor, vielleicht bin ich komplett blöd oder die Informationen sind überholt. Du musst doch als Profisportlerin ein komplett fern durchgetaktetes Leben geführt haben. Was isst du? Wann stehst du auf? Wie viel schläfst du? Wo bist du überhaupt so? Und dann hört man irgendwann zu Punkt X auf und fällt doch garantiert in so ein richtig monströses Loch. Oder hat dein Plan da schon gegriffen und du hast das nie so gefühlt oder erlebt?
Doch. Ich würde schon sagen, dass das, es war vielleicht bei mir ein kürzerer Zeitpunkt, weil ich schon andere Sachen vorbereitet hatte. Aber ich hatte 2 Monate, in denen ich in einem Loch war und heute bin ich immer noch manchmal traurig, dass es vorbei ist. Aber was so der große Unterschied war, im Leistungssport, vor allem im Tennis, wo die Leistungsdichte so nah beieinander liegt, alles, was man macht, auch außerhalb des Platzes, wirkt sich direkt auf die Leistung auf dem Platz aus. Das heißt, wie ich esse, wie ich schlafe, wie ich meine Freizeit gestalte, alles, jeder einzelne Punkt in deinem Leben wirkt sich direkt auf deine Leistung aus. Und so lernst du auch, alles, was sich drumherum abspielt, auf die Leistung auszurichten. Mhm. Und als das dann weg war, wusste ich gar nicht mehr so richtig, was ich mit mir anfangen sollte. Auch wenn ich ja ganz viele andere Projekte hatte, aber ich wusste dann nicht mehr, wie esse ich jetzt gesund. Ich habe am Anfang, da gibt's ein Kapitel auch drüber, im Oktober habe ich nur Süßigkeiten gegessen, weil ich das lange Zeit nicht durfte. Was heißt nicht durfte, aber ich habe lange Zeit keine Süßigkeiten gegessen, kein Alkohol getrunken, sehr gesund gegessen. Immer, das war auch sehr schade, was es ist oftmals gar nicht, im Leistungssport ist es nicht so, dass wir Kalorien zählen. Wir verbrennen ja sehr viele Kalorien, aber es wird ganz genau ausgerechnet, wann man welche Mahlzeit zu sich nimmt und welche Mahlzeiten, ob es Kohlenhydrate sind oder Proteine. Und so wird dieses Genussding des Essens weggenommen, weil man es ganz klar nach Struktur zu sich nimmt, wie Nahrungszufuhr mehr als Essen.
Mal eine praktische Frage. Kann man als Profisportlerin das überhaupt noch selber, bereitet man das selber zu oder ist man nach dem, was du so erzählt hast, nicht angewiesen auf Profipersonal in der Küche?
Ja, ich hatte, also am Anfang, als ich noch keine Kohle hatte, als ich eine junge Spielerin war, bin ich meistens alleine durch die Gegend gereist und habe mich von Pizza ernährt. Das ging auch, mit 19 geht es noch, weil der Körper, die Biologie, das alles trotzdem irgendwie wegmacht. Und später muss man, dann war ich auch schon eine gestandene Profisportlerin, ich hatte mein eigenes Team. Ich hatte meine Physiotherapeutin dabei, ich hatte einen Trainer dabei und die haben sich dann immer darum gekümmert und haben dann die Zeiten ausgerechnet, wann man was isst und haben das besorgt. Und das ist dann gar nicht selbst gekocht. In den Spielerrestaurants ist ja alles sehr gut vorbereitet und darauf ausgerichtet, dass sich alle gut ernähren können. Aber es war schon mit einer gewissen Planung auch, hing das Ganze zusammen.
Wenn man es mal weiterspinnt, ist ja sogar dein Wohnort vielleicht nicht mal frei wählbar, sondern abhängig von Spiel- und Trainingsmöglichkeiten oder von guter Lage zwischen den Wettkampforten oder keine Ahnung. Was ist das Allergrößte, würdest du sagen, was sich in deinem Leben verändert hat? Also ich glaube, einfach mal einen Monat lang nur Süßigkeiten essen und in einer Bar auch mal einen Cocktail bestellen dürfen ohne schlechtes Gewissen ist die eine Sache. Aber vielleicht gibt's was ganz anderes, wo du sagst, das Wichtigste oder Größte an Veränderungen in meinem Leben ist... Doppelpunkt.
Das Größte und das Schönste in meiner Perspektive, was sich verändert hat, ich weiß jetzt immer, wenn ich an einen Ort reise, wie lange ich an diesem Ort sein werde. Und vorher als Tennisspielerin war es so, ich bin an einen Turnierort gereist, zu einem Turnier, in der Hoffnung, bis zum Schluss dabei zu sein, habe also alles geplant, als würde ich 8 Tage dort sein. Wenn ich dann allerdings am ersten Tag in der ersten Runde verloren hatte, war ich mit meinen 3 gepackten Koffern für 7 Tage wieder auf dem Heimweg.
Weil du, das kann man im Buch auch schön nachlesen, einfach gesagt hast, man erträgt das auch nicht. Wenn die anderen, die im selben Hotel wohnen, dann erfolgreich vom selben Festival, vom selben Turnier und Wettkampf kommen und man selber sitzt ausgeschieden an der Bar. Oh Gott. Es ist schon echt hart, was das von einem fordert. Wie viel? Also ich meine, klar, du schreibst ja auch drüber und musst auch drüber reden in so Interviewsituationen, aber so allgemein oder eher privat gesehen, wie sehr schaust du zurück? Oder bist du jemand, der ganz gut im Jetzt lebt oder vielleicht sogar eher so zukunftsorientiert läuft?
Ich glaube, ich bin sehr zukunftsorientiert, weil eine wirklich paradoxe Sache, die passiert ist, als ich aufgehört habe, habe ich noch sehr gerne trainiert und noch sehr gerne Matches gespielt. Und viele meiner Kollegen und Kolleginnen, die hören irgendwann auf, wenn sie wirklich Tennis anfangen zu hassen, wenn es so viel ist und der Körperschmerz und chronische Schmerzen sich breit machen, das Alter, die Leistung verfällt. Und bei mir war das alles zum Glück. Der Körper war nicht mehr so da wie vorher, aber ich habe noch sehr gerne Tennis gespielt. Einen Monat, nachdem ich aufgehört hatte, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das 20 Jahre lang gemacht habe. Es war so weit weg. Und ich hoffe, das ist meine Adaptionsfähigkeit, dass ich mich einfach so schnell ins neue Leben eingefunden habe. Ansonsten müsste ich mir Sorgen machen, dass ich vielleicht eine Soziopathin bin.
Okay. Ich versuche da mal aus der Situation anders rauszukommen. Dein erstes Buch hat auch Geschichten aus deinem Leben als Sportlerin erzählt. Und in der Musik ist ja so ein gängiges Ding, dass man sagt, das zweite Album ist für einen Musiker oder eine Band oder eine Musikerin das Allerschwerste. So, wie schwer ist dir Buch 2 im Vergleich zu Buch 1 gefallen? Wissend, was du uns vorhin ja schon anvertraut hast, du hättest das gern auf jeden Fall für dich selber qualitativ auf jeden Fall schon mal besser abgeliefert. Wir gehen davon aus, es ist im Handel, es ist durch deine persönliche Prüfung gegangen, unter anderem. Aber wie schwer ist es dir gefallen oder wie hast du es erlebt, das Schreiben im Vergleich zum ersten Buch?
Also ich habe mich als viel bessere Autorin empfunden beim zweiten Buch. Ich wusste, wie der Prozess eines Buchschreibens aussieht. Ich war viel besser darauf vorbereitet. Ich nenne es auch in Anlehnung an die Musik mein Konzeptalbum, weil ich bei dem ersten, bei dem ersten Buch habe ich einfach drauf losgeschrieben und mir Geschichten von der Seele geschrieben. Bei dem Buch hatte ich eine ganz klare Struktur, bevor ich mich überhaupt hingesetzt habe. Ich wusste, es sollen 12 Kapitel werden. Ich wusste, es wird eine gewisse rote Linie geben, die sich durchzieht und einen emotionalen Prozess des Charakters, der ich selbst bin. Also das hatte ich alles vorher schon da und ich musste dann diese Lücken quasi auffüllen, einerseits mit eigener Lebenserfahrung und andererseits dann auch mit den Worten, die das Ganze beschreiben. Deswegen empfinde ich das als besseres Buch, aber es ist natürlich auch verkopfter auf eine Art und Weise und ich kann verstehen, wenn man das erste Buch vielleicht lieber mag oder gar keins, das ist auch okay für mich. Also okay, jeder muss sich selbst entscheiden.
Ich finde auf jeden Fall total spannend und spektakulär, dass es sich sehr anders liest und sehr eindeutig von dir ist im Vergleich zu so Ghostwriter-Schreibe, die ja immer so ein bisschen, ja, wie soll ich will nicht sagen banal ist, aber oftmals halt eben offensichtlich nicht aus dem Kern der Person selber so rausläuft, sondern das wird irgendwie noch gefiltert durch dieses Schreibmedium, wenn man so will. Und ich finde, das merkt man oft. Und du hast ja schon gesagt, drittes Buch vorhin, du kannst dir also vorstellen, weiter zu schreiben. Könntest du dir vorstellen, über andere Dinge zu schreiben als über Tennis beziehungsweise dein Leben? Weil ich finde, du kannst auf jeden Fall schreiben, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber wo siehst du dich thematisch?
Das wird ein interessanter Prozess. Ich wollte nach dem ersten Buch schon in die Fiktion gehen und dann kam dieses Buch, was nicht fiktional ist.
Nein.
Und absolut nicht. Und jetzt nehme ich mir wieder vor, eigentlich mehr in die Fiktion zu gehen. Aber es wird natürlich interessant, weil aller Stoff, den ich habe und mit dem ich gearbeitet habe, war bisher mein Leben. Und das hat sich eben um Tennis gedreht. Das habe ich jetzt nicht mehr. Und ich bin gespannt, wo die Reise hinführt. Und zu den Ghostwritern, es gibt auch sehr gute. Also J.R. Moringer zum Beispiel. Genau, aber ich weiß genau, was du meinst. Und da muss man eben eine sehr langwierige Beziehung aufbauen zu der Person, die man porträtieren will oder für die man eine Biografie schreiben will. Und das ist eben sehr aufwendig. Deswegen ist es besser, wenn man es selbst in die Hand nimmt.
Ja, vorausgesetzt, man hat das Talent dazu. Und Andrea Petkovic hat das offensichtlich. Also, wenn Sie mögen, beschäftigen Sie sich doch einfach mit Ihrem Buch als Konzeptalbum. Es ist gegliedert in 12 Abteilung, würde ich mal sagen, jeweils einen Monat, spielt aber nicht chronologisch in einem Jahr. Das ist wirklich, wirklich abgefahren. Also man springt mit ihr ein wenig durch die Zeit und das Werk trägt den Titel Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Es ist am 7. März bereits erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 224 Seiten kosten sie gebunden 23 Euro. Es war mir ein Fest und ich bin gespannt. Es könnte sein, du bist das nächste Mal bei Radio 1 zu Gast mit deinem vielleicht dritten Buch, vielleicht aber auch mit einem der vielen anderen Dinge, die du so treibst. Und ich wünsche dir für all das viel Glück und sage lieben Dank für deine Zeit. Andrea Petkovic.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke. Dankeschön.